Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Servus, hier ist Xavier und ja, ich habe eine wunderbare Nachricht zu verkünden. Für mich zumindest ein großer Traum wird wahr. Ich darf Deutschland beim ESC vertreten. Ich kann es nicht fassen.
Das konnten andere auch nicht fassen und so, dass sich dann der Protest erhob. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Die ARD hat relativ schnell nach 2 Tagen entschieden, Xavier Naidoo fährt nicht zum ESC nach Stockholm. Dazu gleich mehr vom ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber hier. Dann in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 21.11.2015 Näheres zu einer neuen Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die da heißt, wir sind das Publikum. Was meint, dass das gestörte Verhältnis zwischen Medien und Publikum ein bisschen näher durchleuchtet wurde? Dazu im Interview der Autor der Studie, Fritz Wolf. Und da beschäftigen wir uns mit, haben Sie es gestern Abend gesehen, diese öffentliche Demütigung von Angela Merkel auf dem CSU-Parteitag. Beschäftigen wir uns mal mit dem Thema der politischen Inszenierung. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Kommen wir mal auf den Song Freiheit. Also ihr singt ja Facetten von Freiheit. Sind wir denn in Deutschland frei, eurer Ansicht nach?
Was für eine Frage.
Ja, ne, das ist gleich mal an Philosophie.
Aber nein, wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land und nicht frei.
2+4-Vertrag sind wir aber...
Es ist kein Friedensvertrag.
Ja. Okay, jetzt wollen wir nicht ins Detail gehen. Fühlt ihr euch frei?
Das ist schon bei Maischberger. Ne?
Ja, schnell weggelacht. Xavier Naidoo 2011 im ARD Morgenmagazin. Ja, das Morgenmagazin ist nicht Maischberger, klar. Aber vielleicht kann man sich, nachdem die ARD sich für Xavier Naidoo entschieden hatte und er gerade unter diesem Vorwurf stand, sich für rechtspopulistische Ideen zu interessieren, auch zur Kenntnis nehmen, was Jürgen Jungs gesagt hat. Fast so lange wie ich Radio höre, ist er Musikjournalist, als Macher der Sendung Hey Music im Radio präsent. Die Sendung wird 2017 50 Jahre alt und Jürgen Jungs hat sehr fair im SFB seiner Zeit zu Mauerzeiten auch über DDR-Musik berichtet. Ich denke, er ist zumindest doch hochgradig glaubwürdig und was er da im RBB-Fernsehen sagte, war folgendes.
Xavier Naidoo ist am Tag der Deutschen Einheit auf 2 Demonstrationen gewesen. Und weil er jemand ist, der immer alle Parteien hören möchte und zu allen sprechen möchte, ist er sowohl bei den Reichsbürgern als auch bei der anderen Demonstration gewesen. Und was natürlich viel interessanter ist für die Öffentlichkeit, ist, dass er ausgerechnet dort auch versucht hat, seine Liebe und seine Gedanken und seine Kritik mitzuteilen.
Soweit also Jürgen Jungs vom RBB, Musikchef von 88.8. Dann, vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie Radio 1 Stammgäste sind, am Donnerstag hatte Unterhaltungskoordinator der ARD Thomas Schreiber die Nominierung, kann man ja sagen, oder die Entsendung Xavier Naidoos nach Stockholm so begründet.
Wir sprechen mit einem der erfolgreichsten und besten Sänger in Deutschland, der eine unglaubliche Bühnenpräsenz hat, der am Fernsehschirm Wärme ausstrahlt, was wichtig ist für Fernsehzuschauer. Er hat sicherlich sich nicht immer geschickt verhalten, ist auch zu Veranstaltungen gegangen, von denen er hinterher gesagt hat, mit dem, was die Menschen da sagen, habe ich nichts zu tun. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er in 20 Jahren gezeigt hat, wofür er steht. Und er steht eben auch für sein Engagement für Flüchtlinge, er steht für sein Engagement für Amnesty International und er steht dafür, dass es einer der erfolgreichsten und besten Sänger in Deutschland ist.
Heute nun die Meldung um 14.06 Uhr. Xavier Naidoo wird im kommenden Jahr nicht beim Eurovision Song Contest ESC in Stockholm für Deutschland singen. Der NDR hat am Sonnabend, 21. November, seinen entsprechenden Vorschlag zurückgezogen. Ich versuchte natürlich, Thomas Schreiber zu erreichen in Hamburg, habe ihn auch bekommen. Er konnte leider live nicht in die Sendung jetzt geschaltet werden, aber ich konnte ihn zumindest fragen, was denn zwischen diesen beiden Äußerungen passiert sei. Einerseits, dass man der Meinung ist, Xavier Naidoo sei der geeignete Kandidat für den Eurovision Song Contest 2016 und dem, dass man jetzt nun sagt, wir ziehen ihn wieder zurück.
Passiert ist, dass die Heftigkeit der Reaktionen uns überrascht hat. Wir wussten, dass er polarisiert. Wir wissen auch, was die Vorzüge von Xavier Naidoo sind, aber wir wissen auch, dass es jetzt eine Diskussion gegeben hätte, die teilweise schon ins Ausland geschwappt ist, die für ein halbes Jahr angedauert hätte. Also bis zum 14. Mai mindestens wenn der Eurovision Song Contest in Stockholm stattfindet. Und beim ESC geht es eigentlich darum, wie in einem olympischen Dorf, um Musik, um Völkerverständigung. Und wir wollten zum Schutze des Eurovision Song Contests, aber auch zum Schutze von Xavier Naidoo, dieser Diskussion ein Ende setzen.
Kritisiert wurde auch die Tatsache, dass allein die ARD bestimmt hätte, wer Deutschland vertreten solle. Die Beitragszahlerinnen und Zahler wären nur bei der Songauswahl gefragt gewesen. Aber nochmal, wer ist die ARD in diesem Fall? Also wer hat festgelegt, dass Xavier Naidoo hätte teilnehmen sollen und wer hat es jetzt rückgängig gemacht?
Derselbe Kreis, der das entschieden hat, und das sind keine Entscheidungen, die ein Mensch alleine trifft, sondern das sind immer abgestimmte Entscheidungen, derselbe Kreis, der sich für Xavier Naidoo ausgesprochen hat, hat diese Entscheidung jetzt getroffen, zum Schutze von Xavier, zum Schutze des ESC. Aber wenn Sie sagen, das sei eine einsame Entscheidung gewesen, das ist, wenn Sie so wollen, das Format, für das der Norddeutsche Rundfunk im Ersten verantwortlich ist. Und es hat immer in irgendeiner Weise eine Vorauswahl gegeben, auch bei unser Star für Oslo, bei dem Lena rausgekommen ist, gab es mehrere 4000 Bewerber und es haben 20 in die Sendungen geschafft. Auch in den vergangenen Jahren hat es immer eine Vorauswahl gegeben. Die Entscheidung für Xavier Naidoo ist abgestimmt gewesen, nicht nur innerhalb des NDR, sie ist auch abgestimmt gewesen beispielsweise mit der IBU, dem Veranstalter des Eurovision Song Contests und noch mit einigen anderen Leuten.
Der Transparenz wegen, was ist dieser Kreis, der das entschieden hat?
Das sind, wenn Sie so wollen, verschiedene Kreise. Wir haben hier einen Jurfix Eurovision Song Contest, in dem Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, die jedes Jahr für den ESC arbeiten. Und wenn wir einen Vorschlag haben, dann stimmen wir den selbstverständlich mit der Geschäftsleitung des Hauses ab. Aber wie gesagt, wir stimmen ihn auch mit der EBU ab. Und in diesem konkreten Falle habe ich ihn sogar mit den Kollegen beim schwedischen Fernsehen abgestimmt, weil ich von denen für unser Konzept, also wir wollten ja auch Inszenierungsvorschläge von Studenten der Film- und Kunsthochschulen einsammeln, um sozusagen eine fernsehgerechte, moderne Inszenierung für den Auftritt zu haben. Und dafür brauchte ich die technischen Angaben aus Stockholm. Also habe ich den Kollegen mein Konzept erläutert. Die waren sehr begeistert, die fanden das sehr gut. Die haben sogar gesagt, das wollen wir nächstes Jahr auch so machen. Also man trifft keine Entscheidungen in einem luftleeren Raum, sondern das sind Prozesse und Gespräche, die teilweise über Monate gehen, in diesem konkreten Falle über ein halbes Jahr. Mit denen haben wir im März begonnen und bei denen man sich auf dem Weg immer wieder mit Kollegen austauscht.
Xavier Naidoo hat jetzt auf Facebook auch ein Statement abgegeben. Vor einigen Monaten, so lesen wir, ist die ARD auf mich zugekommen und hat mich gebeten, im nächsten Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Stockholm anzutreten. Das war der alleinige Vorschlag der ARD. Ich habe nach reichlicher Überlegung schließlich zugesagt, weil dieser Wettbewerb ein ganz besonderes Ereignis für mich gewesen wäre. Wenn sich nun kurz nach unserer vertraglichen Einigung mit dem NDR und dem Abschluss aller Vorbereitungen die Planungen der ARD durch einseitige Entscheidung geändert haben, dann ist das okay für mich. Meine Leidenschaft für die Musik und mein Einsatz für Liebe, Freiheit, Toleranz und Miteinander wird hierdurch nicht gebremst. Wie hat er es Ihnen gegenüber aufgenommen?
Ich habe heute mit ihm nicht sprechen können.
Muss Xavier Naidoo jetzt ausbezahlt werden, wie einst Gottschalk, weil es Verträge gibt?
Ich glaube nicht.
Wie wird der Neue oder die Neue gefunden?
Das sage ich, über das Ergebnis informiere ich Sie, wenn es soweit ist.
Sie standen ja auch bei der Personalie Stefan Raab seinerzeit unter sehr starker Kritik innerhalb der ARD. Letztlich war mit Lena die Zusammenarbeit Raab ProSieben erfolgreich. Sie sind also Sturm gewöhnt, kann man sagen. Diesmal ist der Hintergrund politisch und es sind im Netz auch Rücktrittswünsche zu Ihrer Person nachzulesen. Denken Sie selbst auch darüber nach? Reicht es Ihnen jetzt?
Ich habe sowas noch nicht gelesen.
Aber ist der Sturm so heftig, dass Sie sagen, das ist mir jetzt zu viel?
Nicht, dass ich wüsste.
Mein Thomas Schreiber, er ist ARD-Unterhaltungskoordinator und musste heute bekannt geben, dass Xavier Naidoo nicht nach Stockholm fährt. Ich bedanke mich für dieses Interview.
Danke Ihnen.
Run, run, run till the alley comes.
Hier ist Radio 1 mit dem Medienmagazin. Ich weiß nicht, ob mein nächster Gesprächspartner zu den Kreisen gehört, die eingeweiht gewesen sind. Auf alle Fälle ist er jemand, der sich, ja, man kann sagen, mit Leidenschaft beschäftigt, was in der ARD für Programm gemacht wird. Insbesondere jetzt beim RBB. Es ist Dieter Pienkny, Vorsitzender des Programmausschusses des RBB-Rundfunkrates. Herr Pienkny, waren Sie involviert?
Ich war nicht involviert. Ich hatte das Gefühl, das war eine sehr einsame Entscheidung. Nichtsdestotrotz war sie umso peinlicher und ich bin heilfroh, dass die heute in die Entscheidung zurückgezogen wurde.
Wieso peinlich? Es ist offenbar hier unterschiedlich bewertet worden. Die einen, die das Lied in den Vordergrund sah, die den Künstler auch mit seiner, ich sag mal nicht typischen deutschen Hautfarbe als multikulturellen Botschafter sehen wollten, haben jetzt zurückgesteckt und sich den Argumenten oder den Vorwürfen des Netzes gebeugt. Das kann ja auch eher ein Verlust sein, oder?
Also weder die Twitter-Gemeinde sollte abstimmen, wer als Künstler ins Rennen geht zum ESC. Und der ESC ist ja nun eine europäische Veranstaltung, wo man ein Land vertritt. Da sollte man aber keinen Künstler hinschicken in diesen Zeiten, der sozusagen imprägniert ist augenscheinlich von rechtspopulistischen Gedankengut. Seine Dementis habe ich leider erst heute auf der ARD-Seite gefunden. In den letzten Monaten hat sich Herr Naidoo mit Dementis zurückgehalten. Und ich halte es in Zeiten von AfD und Pegida für politisch instinktlos, einen Künstler ins Rennen zu schicken, der Deutschland für eine Kolonie hält.
Nun ist er zurückgezogen worden, aber ist der Schaden nicht dennoch da? Hat es zum Beispiel dann jetzt auch Konsequenzen in Ihrer Arbeit, dass man das jetzt mal aufklärt?
Also ich denke, wir werden das auch besprechen nächste Woche, denn mich verwundert schon, dass vor einer Woche die ARD in Hamburg sehr unprofessionell beispielsweise agiert hat, als es um die Terrorberichterstattung in Paris ging. Da hat man eine völlig überforderte Nachrichtensprecherin gesehen, die augenscheinlich überhaupt nicht aktuell im Bilde war. NTV war schneller und aktueller. Und es kann nicht sein, dass ich als Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf die Privaten ausweichen muss, um aktuell informiert zu sein. Man hat nachher wieder Tritt gefasst mit der Sendung, aber um 23 Uhr war man nicht auf Ballhöhe. Und das nun Fußballreportern zu überlassen, die erste Berichterstattung, fand ich eher hilflos.
Also es geht auch um so etwas wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit der Medien hier in einer Schieflage aus Ihrer Beobachtung?
Also die ARD ist hochprofessionell. Die politischen Standards im Journalismus sind wirklich immer eingehalten, meines Erachtens. Aber in den letzten 8 Tagen hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Da ist vielleicht auch für Sie ganz interessant. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, Dieter Pienkny, Vorsitzender des Programmausschusses des RBB-Rundfunkrates. Ist es vielleicht auch für Sie interessant, dass es eine neue Studie gibt der Otto-Brenner-Stiftung? Autor ist Fernsehkritiker und auch langjähriger Beisitzer des Grimme-Preises Fritz Wolf. Er hat unter dem Titel »Wir sind das Publikum« einmal genau diese Situation analysiert, in der wir uns befinden, die wir alle irgendwie gefühlt in Erinnerung haben, ja auch tagtäglich, wenn es darum geht, vertraut man den Medien oder nicht. In meiner Sendung sage ich zwar öfter, nicht nur scherzhaft, man sollte alle misstrauen, auch dieser Sendung hier vielleicht. Damit habe ich eigentlich nur appelliert, dass Sie kritisch zuhören. Aber wie gesagt, Fritz Wolf hat das Ganze mal analysiert und er stellt sich nochmal ausführlich selbst vor.
Mein Name ist Fritz Wolf, ich bin Medienkritiker seit vielen Jahren und arbeite sowohl aktuell publizistisch und eben dann immer wieder auch mal an kleineren Studien. In diesem Fall ist es die dritte für die Otto-Brenner-Stiftung. Und die Idee hinter dieser Studie jetzt war die Beobachtung, die ich nicht allein habe, sondern die schon viele Leute mit mir teilen, dass es zwischen den Journalisten und den Lesern, Hörern oder Zuschauern, zwischen den Medien und dem Publikum ein doch ziemlich gestörtes Verhältnis gibt in den letzten Jahren, das gewachsen ist. Mit der Politikverdrossenheit ist auch die Medienverdrossenheit gewachsen. Das ist meine Beobachtung und auch eben nicht nur meine. Und die Frage dieser Studie war, mal dem nachzugehen, woher kommen diese Irritationen, woher kommt die Beziehungskrise und gibt es Wege, wie man sich künftig wieder besser vertragen kann.
Nun haben die Zeitschriftenverleger auf ihrem Kongress, dem Publishers Summit, vor 14 Tagen Professor Renate Köcher zu Gast gehabt vom Institut für Demoskopie Allensbach und die sagte, erstaunlicherweise ist aber das Grundvertrauen nach ihren Umfragen der Bevölkerung in die Medien ziemlich hoch. Es gibt nur eine Irritation, dass es immer mal wieder dann doch Ausreißer gibt in den Medien, aber im Grunde genommen vertraut die deutsche Bevölkerung den Medien. Wie ist Ihr Befund?
Also mein Befund ist etwas anders. Ich glaube nicht, dass die Rede von der Lügenpresse bloß eine vorübergehende Zeiterscheinung oder der Ausdruck bloß einer Minderheit ist. Ich glaube, das Denken darüber, dass die Medien auf irgendeine Art und Weise verschwörerisch von oben gelenkt, bestimmt, diktiert werden, das ist weiter verbreitet. Ich glaube, das reicht bis in die Mitte der Gesellschaft rein. Dann ist es auch oft unterschiedlich je nach Themen. Wenn ich zum Beispiel denke an die Berichterstattung über den Germanwings-Absturz, über die schnellen Urteile, die schnellen Erklärungen, da war, glaube ich, der Unmut über die Berichterstattung, auch über die Frage, wenn die Journalisten dann schon sofort in die Schulen gegangen sind, sofort versucht haben, die Kinder ranzukommen, da ist der Unmut, glaube ich, in der Gesellschaft sehr weit verbreitet. Also es ist ein sehr gemischtes Gefühl. Also mir ist das Bild von Frau Köcher, scheint mir zu positiv zu sein.
Wie ist Ihre wichtigste Erkenntnis, Ihre wichtigste These der Studie?
Eigentlich habe ich gar keine wichtige These. Eigentlich ist es eine, sozusagen eine Art Querschnitt zu der Frage, wie es dazu kommen konnte. Ein wichtiger Ansatzpunkt, oder sagen wir mal, der wichtigste Ansatzpunkt ist der, das Publikum hat mit den neuen Medien, und ich sage jetzt das Publikum immer unter Anführungszeichen, weil es gibt das Publikum eigentlich nicht. Also das Publikum hat mit den neuen Medien plötzlich neue Möglichkeiten, sich auszudrücken. Der Stammtisch kann digital werden und der Stammtisch hat plötzlich große Verbreitungswege. Und die wichtigste Erkenntnis, die ich bei der Beschäftigung mit diesem Thema habe, das geht nie wieder weg.
Sind Sie da bei Ihren Untersuchungen auf etwas Verschwörungstheoretisches gekommen? Also gibt es tatsächlich so etwas wie einen Gleichklang der Presse?
Also auf etwas Verschwörungstheoretisches bin ich nicht gekommen. Einen gewissen Gleichklang, einen gewissen schmaler werdenden Mainstream, den, glaube ich, gibt es schon. Der ist deutlich zu beobachten. Ich sehe da auch eine deutliche Koinzidenz zu einem gewissen Gleichklang in der großen Politik, die keine Opposition mehr hat. Und ich sehe, dass die Medien da auf diesem Weg sehr stark weitergehen.
Nun, das Interessante an Ihrer Studie ist, dass Sie nicht nur eine Bestandsaufnahme machen und eine Analyse anbieten, sondern auch, dass Sie auch Lösungsvorschläge machen. Nennen Sie so zwei, drei wichtige Sachen aus dieser Erkenntnis der Studie Wir sind das Publikum. Das klingt ja so ein bisschen wie Wir sind das Volk. Was kann man machen, um sozusagen aus dieser ganzen Vertrauenskrise vielleicht herauszukommen?
Also der Titel sollte natürlich auch so klingen. Die Lösungsvorschläge, da bin ich, glaube ich, sogar eher schüchtern vorgegangen und eher sehr vorsichtig vorgegangen. Sie richten sich zum Teil an die Sender und an die Journalisten. Auch das ist nicht eine Erkenntnis von mir. Ist aber festzustellen, dass es tatsächlich eigentlich viel schlechtere Verbindungen zum Publikum gibt, als man so denkt. Die gibt es zwar in Form der Quote, die gibt es in Form von Verkaufszahlen, die gibt es aber sehr viel weniger zu dem Publikum als Bürger, als politisch handelnder Citoyen, wenn man so will. Da gibt es sehr viel weniger und da, finde ich, können die Sender sehr viel tun. Die Journalisten müssen da auch ihre Arbeit mehr offenlegen. Das ganze Gerede von der Lügenpresse wird nur widerlegbar sein, wenn man genauer weiß und kennenlernt, wie Journalisten arbeiten, unter welchen Bedingungen, auch mit welchen Begrenzungen, mit welchen Ideen. Das ist die eine Seite.
Also mehr Transparenz sozusagen und auch mehr Medienkritik fördern?
Mehr Transparenz, mehr Medienkritik. Und ein Punkt, den ich gar nicht groß fortführen kann, ist das, dass ich gesucht habe nach Mechanismen, die sich vielleicht auf die Medien übertragen können, sich mal damit zu beschäftigen. Es gibt auf der Ebene der Stadtplanung, auf der Ebene der kommunalen Politik, auf der Ebene der kommunalen Finanzpolitik durchaus heute viele Möglichkeiten, Bürger mit einzubeziehen. Und ich finde, da könnten die Medien was davon lernen. Und drittens, ich finde, wir dürfen uns nicht davon abschrecken lassen, dass das Internet und die vielen Trolle im Internet jetzt die hässliche Seite zeigen. Ich finde, man sollte auf das demokratische Potenzial achten und sich nicht davon abbringen lassen, dass in diesen technischen Möglichkeiten auch demokratische Potenz drinnen steckt, die zu entwickeln wäre gegen die Verächter der Medien.
So, der Autor der Studie Wir sind das Publikum, der Otto Brenner Stiftung Fritz Wolf. Einen Link habe ich Ihnen geschickt über Twitter.com Medienmagazin, der auch aufpoppt bei Facebook Medienmagazin zur Studie und auch zu diesem Interview, das Sie gerade eben gehört haben. Und jetzt der elektronische Kalender und wahrweise auch der Papierne ist wieder gefragt für den 30.11.
Connect, only connect.
Wer könnte dieser Aufforderung widerstehen? Vor allem, wenn sie von Umberto Eco kommt.
Connect, only connect.
Wir verbinden uns mit dem Großmeister des gelehrten Kriminalromans. Der Mann mit Der Name der Rose zum Literaturweltstar wurde. Radio 1 präsentiert Umberto Eco. Nullnummer. Die Deutschlandpremiere. Eine bitterböse Satire über Medienmanipulation und Verschwörungstheorie. Am 30. November im großen Sendesaal des RBB. Karten gibt's an allen Vorverkaufsstellen. Bis dann, Professore. Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und gleich werden wir mal ein bisschen grundsätzlicher. Wir gehen, jetzt muss ich glatt nachdenken, 13 Jahre auch in der Medienmagazin-Geschichte zurück und sprechen über politische Inszenierung. Denn das, was da gerade abläuft in der Politik, auch gestern und heute beim CSU-Parteitag, na bitte, also das klingt wie Inszenierung.
Wir sind der festen Überzeugung, dass diese große historische Aufgabe, die Integration von Flüchtlingen in unserem Land, dass auch die Zustimmung der Bevölkerung nicht auf Dauer zu haben sind, wenn wir nicht zu einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen.
Ich kürze mal den 47-sekündigen Flüchtlingsobergrenzenbeifall des CSU-Parteitages ein, der gestern Abend stattfand. Sie müssen sich das so vorstellen, der Parteivorsitzende Horst Seehofer sah aus wie am Lehrerpult. Rechts daneben stand die Bundeskanzlerin wie eine Schülerin, die ihre Hausaufgaben vergessen hatte, weil sie ist natürlich nach wie vor nicht bereit, Obergrenzen zu akzeptieren. Und hat nun vor der Klasse einen Ordnungsgong bekommen. Und das nicht mit ihrer typischen Raute-Haltung, sondern die Körpersprache war teilweise mit verschränkten Armen, teilweise wusste sie nicht, wohin damit. Also es sah tatsächlich erst einmal demütigend aus. Aber wissen wir es genau? Vielleicht ist dies ja auch Teil einer Abmachung. Du kommst zu uns auf den Parteitag, bleibst bei deiner Position, aber ich möchte wiedergewählt werden und werde auch hart zur Sache reden. Denn Parteitage sind doch Inszenierungen, durchchoreografiert bis ins Licht hinein. Es gibt Drehbücher, es gibt alles Mögliche, die eher davon ausgehen lassen, dass hier inszeniert wird. Wir wissen es nicht. In diesem konkreten Fall wissen wir es tatsächlich nicht. Wo wir es wissen, das war 2002. Ich habe Ihnen mal was aus dem Medienmagazin vom 30. März 2002 mitgebracht.
Damit stelle ich fest, dass das Land Brandenburg mit Ja abgestimmt hat. Nein, nein,
nein. Es gab ein Maß an Aufgeregtheit, das dem ehrwürdigen Gremium des Bundesrates, das ja bei seiner normalen Tätigkeit eher an die Muppet Show erinnert, durchaus ungewöhnlich und unangemessen war.
Ich kann, daher bitte sehr, Herr Koch, ich bitte Sie, sich auch zu mäßigen. Ja.
Das war kein Zufall. Die dort geäußerte Empörung entstand nicht spontan.
Ich kann auch Herrn Ministerpräsidenten Stolpe noch mal fragen, ob das Land noch Klärungsbedarf hat. Nein.
Die Empörung haben wir verabredet. Und ich sage, das war Theater, aber es war legitimes Theater.
Das war also vor 13 Jahren bei der Abstimmung über das Gesetz zur Begrenzung und Steuerung und jetzt kommt's, der Zuwanderung. Also schon damals war es ein starkes emotionales Problem, dass Deutschland von außen her Menschen bekam, die Deutschland als Zielland sich aussuchten. Zum einen hörten wir Klaus Wowereit am 22. März 2002 in seiner Funktion als Bundesratspräsidenten und Roland Koch als Hessens Ministerpräsident. Und in der Gegenmontage Saarlands Ministerpräsident Peter Müller Müller, der zwei Tage später die lautstarke Auseinandersetzung im Bundesrat als verabredete Empörung bezeichnete. Dieser Eklat drängt sich nun für mich dieser Tage in meiner Erinnerung, weil man die aktuellen Ereignisse bei der Bewältigung des Flüchtlingsproblems um Merkel, de Maizière, Seehofer, Ultimaten, dann hat de Maizière irgendwas übersehen im Ministerium, eigentlich irgendwie nicht so richtig glauben mag. Ist das nun Theater oder ist das vielleicht auch nur Unprofessionalität? Wir lassen uns helfen von Professor Dr. Christian Schiecher. Er ist Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat 2007, man glaubt das gar nicht, diese Episode, die Sie eben gehört haben, war Stoff für eine ganze also für eine Doktorarbeit. Legitimes Theater, inszenierte Politikvermittlung am Beispiel der Zuwanderungsdebatte geschrieben. Und ich fragte ihn zunächst vor der Sendung zu den Ereignissen von 2002, ob das damals tatsächlich, also wirklich aus seiner Beobachtung eine Show war.
Die Show bestand letztendlich darin, dass der ehemalige Ministerpräsident Koch sich fürchterlich aufgeregt hat und da ein Eklat hingelegt hat, der natürlich entsprechend medienwirksam aufgegriffen worden ist. Was besonders spannend war, war tatsächlich die Reaktion seines Kollegen Herrn Müller, der in einem Theater gesagt hat, dass es Theater gewesen ist. Das wiederum hat der Koch natürlich heftig dementiert, weil Politiker sollen ja kein Theater machen, sondern letztlich konstruktiv arbeiten und argumentieren. Und insofern war das schon ein besonderer Fall, der mich dann noch einige Jahre beschäftigt hat.
Nun hat aber Peter Müller diese verabredete Empörung als legitimes Theater bezeichnet, weil als die Empörung tatsächlich stattfand, nämlich man hatte vorher Wind bekommen, wie Klaus Wowereit ein Abstimmungsergebnis des Landes Brandenburgs werten wird, hat man gesagt, also hier sind ja jetzt keine Medien dabei, wir müssen aber unsere Empörung glaubhaft nach außen bringen. Insofern hat er das als legitimes Theater bezeichnet. Ist es legitim, dann zu sagen, wir haben uns empört und empören uns nochmal?
Natürlich ist es legitim, sich zu empören. Die Frage ist nur, ist die Empörung echt oder ist die Empörung nur vorgespielt, weil nämlich Aufmerksamkeit erzeugt werden soll? Also es geht ja letztendlich in den Medien immer darum, Aufmerksamkeit zu erreichen und wahrgenommen zu werden. Jetzt ist so eine dröge Gesetzesdebatte, auch wenn es damals um das Thema Zuwanderung ging, was damals auch ein relevantes Thema war, jetzt nicht so wahnsinnig aufregend und man kann nicht unbedingt damit rechnen, dass so etwas breit wahrgenommen wird. Wenn ein Politiker dann aber, ich sag mal, ein Stück weit ausrastet, dann führt das dazu, dass natürlich Diskurse angeschoben werden und erstmal Aufmerksamkeit erreicht wird. Und das ist erreicht worden. Und insofern haben die Politiker, die sich empört haben, ein Stück weit auch ihr Ziel erreicht.
Aber legitim erreicht aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht nicht, weil legitimes Theater dann legitim ist, wenn es tatsächlich nicht gespielt ist. Also natürlich kann man sich empören und es kann auch gute Gründe geben, sich zu empören. Aber wenn man sich quasi verabredet hat, sich zu empören, damit man wahrgenommen wird, dann ist das nicht wahrhaftig.
Ja, aber ist denn der Politikbetrieb nicht grundsätzlich eine Inszenierung? Also die Bundestagsdebatten, erinnern wir uns nur auch an die 60er Jahre zum Beispiel mit Herbert Wehner, Franz Josef Strauß, das reicht ja bis in die 70er Jahre hinein. Das war doch für uns alle erkennbar auch eine theatralische Debatte, die bewusst auch so inszeniert wurde.
Es ist ja jede Rede im Grunde genommen eine Form der Inszenierung. Man hat einen gewissen Aufbau, man versucht Spannung und auch hier wieder Aufmerksamkeit zu erreichen und natürlich im Nachhinein Zustimmung zu erreichen. Das ist der tiefere Sinn einer jeglichen Rede. Jetzt kann man Reden natürlich unterschiedlich gestalten. Man kann sachlich, ruhig, argumentativ wirken. Man kann aber natürlich auch rumbrüllen, sich aufregen, polarisieren und polemisieren. Das ist eine Variante, die durchaus auch Zustimmung erreicht. Aus meiner Sicht ist das aber nicht die Aufgabe der Politik. Die Aufgabe der Politik besteht in erster Linie darin, Argumente zu sammeln, abzuwägen, klug zu argumentieren. Und mir sind die Politiker lieber, die genau das tun und sich nicht künstlich aufregen.
Soweit kann ich Ihnen folgen, aber dennoch gibt es ja eine politische Inszenierung, die auch als solche Inszenierung erkannt wird. Ist es da nicht legitim, gerade in diesem Verabredungsrahmen oder in diesem gelernten Rahmen, also jeder weiß doch zum Beispiel auch, dass wenn Diplomaten empfangen werden, wenn Staatsgäste empfangen werden, wenn roter Teppich ausgelegt wird, das ist nur eine Show. Die eigentlichen wahrhaftigen Ereignisse finden hinter verschlossenen Türen statt. Also ein Teil der politischen Inszenierung ist es auch nach außen hin Harmonie zu verdeutlichen. Ein anderer Teil der politischen Inszenierung ist es auch, Unterschiede deutlich zu machen, und zwar so, dass die Medien und wir alle zugucken. Im Rahmen dessen ist das doch legitim.
Da stimme ich Ihnen zu. Es gibt die sogenannten symbolischen Politikinszenierungen, das, was Sie gerade geschildert haben, händeschüttelnde Politiker, vorfahrende Limousinen, entsprechende Rituale. Das gehört alles ein Stück weit dazu, aber die Entscheidungen werden natürlich nicht auf der sogenannten Vorderbühne genau bei diesen symbolischen Handlungen getroffen, sondern natürlich quasi im stillen Kämmerlein. Das ist auch gut so. Es sollte auch nicht alles öffentlich sein, weil Verabredungen, Abwägungen, Argumentationen sind natürlich genau die Prozesse, die letztendlich im nicht öffentlichen Raum stattfinden. Da sind sie wichtig, da gehören sie letztendlich auch hin. Also es spricht nichts dagegen, einen Staatsgast entsprechend zu empfangen mit dem ganzen Bomborium, aber die eigentlichen Entscheidungswege finden nicht öffentlich statt.
Kommen wir mal zu den gegenwärtigen Ereignissen. Wie beobachten Sie die? Ich hatte eingangs die Frage gestellt, Theater oder Unprofessionalität. Ist hier, das ist zumindest eine Arbeitsthese von mir, vielleicht etwas inszeniert, um uns von der eigentlichen Problematik abzulenken, um den Medien vielleicht etwas hinzuhalten, womit sie sich beschäftigen? Also es wird ja gerne personalisiert auch in den Medien berichtet und weniger über tatsächlich abstrakte Vorgänge. Kann man hier schön so ein Dreiecksverhältnis konstruieren, fast wie in der Western-Dramaturgie, eine Frau, zwei Männer?
Ja, was Sie gerade gemacht haben, ist natürlich die obligatorische Verkürzung, die Medien ja ohnehin leisten müssen. Also man hat ja nur begrenzt Raum und Platz, um komplexe Sachverhalte adäquat darzulegen. Das gelingt nicht, das schafft man eigentlich nie. Und insofern ist man auf Verkürzung angewiesen. Und genau das, was Sie gesagt haben, eine Frau, zwei Männer oder Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß, Seehofer gegen Merkel, das sind natürlich die Kategorien, die dieses doch sehr komplexe Flüchtlingsthema entsprechend darstellen in den Medien. Und es bleibt einem auch nichts anderes übrig, wenn man nur begrenzte Ressourcen hat, das genauso zu tun. Umso wichtiger ist es natürlich, dass die Möglichkeit besteht, Hintergrundinformationen zu bekommen und sich nicht auf Debatten zu reduzieren, wo es dann nur noch um Flüchtlingskrise, um Lawine, um Tor zu Naturkatastrophen und so etwas handelt. Das sind genau diese Prozesse, die die Debatte so gefährlich machen. Und dieses pure Gegenüberstellen von einem politischen Gegner und entsprechenden Konkurrenzbeziehungen halte ich für sehr problematisch, ist aber strukturell auch nicht immer zu lösen.
Das ist die Seite der Medien. Wie sieht es aus der Seite der Politik aus? Gibt es Indizien oder sogar Beweise, dass die jetzige Inszenierung, ich nenne das jetzt mal so als Arbeitstitel, bewusst kalkuliert wird, um tatsächlich von bestimmten politischen Prozessen nicht nur abzulenken, sondern auch sie unscheinbar oder unsichtbar zu machen?
Also beweisen kann man das natürlich nicht, weil man kann ja nicht letztendlich in die Inszenierungsstrategien der einzelnen Politiker dezidiert hineinschauen, es sei denn,
zumal es
plaudert sich jemand.
Genau, oder macht das offiziell wie Peter Müller, der übrigens einer Anfrage vom Medienmagazin nicht folgen wollte, weil er heute Verfassungsrichter ist und sozusagen die Seite gewechselt hat und da auch in dieser Beziehung distanziert bleiben möchte. Aber nochmal zurück zur Frage, es plaudert keiner zurzeit, vielleicht werden wir irgendwie in ein, zwei Jahren mehr wissen über die jetzige Situation, aber für Sie als Kommunikationswissenschaftler, Medienwissenschaftler, als jemand, der politische Inszenierung analysiert hat, gibt es Indizien, woran man etwas erkennen kann, ob es bewusst inszeniert ist oder ob es einfach tatsächlich nur Unprofessionalität ist, sich so öffentlich zu streiten und vor allen Dingen auch Kompetenzen zu überschreiten und dann zu sagen, man hat es ja gar nicht gewusst und das, da habe ich was übersehen oder dass die Flüchtlingswelle jetzt auf uns zurollt, das konnte keiner voraussehen und das sind ja eigentlich falsche Tatsachenbehauptungen.
Also die Akteure, über die wir sprechen, sind natürlich alle Profis. Sie sind seit vielen Jahren dabei, die haben die politische Karriere gemacht und die wissen genau, was sie tun. Und sie sprechen natürlich auch was sie tun und wie sie sich äußern. Das sind in der Regel keine spontanen emotionalen Schnellschüsse, sondern das sind Strategien, die hier eine Rolle spielen. Also jeder der beteiligten Akteure muss natürlich die eigenen Wählerschichten bedienen, versucht Zustimmung zu erreichen, weil gewählt wirkt irgendwann immer. Es geht um den eigenen Wahlkreis, das eigene Bundesland, die eigene Klientel und da versucht man natürlich die Botschaften entsprechend zu vermitteln, die dazu führen, dass man auch die Zustimmung im eigenen Lager erhält. Dass es dann diese Konfrontation und Auseinandersetzungen gibt, ist natürlich ein Stück weit auch gewollt. Also wenn beispielsweise der eine Politiker dem anderen Politiker ein Ultimatum stellt, ist dann eine große Dramatik da und am Ende, wenn man dann sich wieder zusammengerauft hat, ist alles wieder gut. Das sind natürlich solche Prozesse, die werden wie gesagt medial sehr gut wahrgenommen, weil natürlich Streit, Konflikt und Auseinandersetzungen ein wichtiger Nachrichtenfaktor ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass man den Bogen da nicht überreizt und das letztendlich nicht auf Kosten ja der Flüchtlinge selber und der Menschen, um die es da geht, populäre oder populistische Politik gemacht wird.
So Professor Dr. Christian Schiecher. Er ist Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg am Standort Erlangen. Und weil eine Doktorarbeit doch keine Habilitationsschrift ist, sage ich es also nochmal korrekt. Die Habilitationsschrift Legitimes Theater, inszenierte Politikvermittlung am Beispiel der Zuwanderungsdebatte war ja die Ursache für das Gespräch jetzt mit Professor Schiecher. Sie ist erschienen im Lit Verlag Münster, wer dort gerne noch nachlesen möchte.
Und an dieser Stelle fügt sich auch nahtlos der Podcast-Bonustrack an. Sie hören in vollständiger Länge die Rede von Peter Müller, damals Ministerpräsident des Saarlandes, vom 24. März 2002 unter dem Titel Politik und Theater – Darstellungskunst auf der politischen Bühne.
Wenn ein Politiker eingeladen wird, über dieses Thema nachzudenken, hier im Theater nachzudenken, dann geht es ja wohl nicht um das Thema, wie die Politik im Theater dargestellt wird. Das wäre für einen Politiker auch ein wenig ersprießliches Thema. Wir haben ja ein Beispiel eben gehört. Die Darstellung, die wechselt vom blutdrünstigen Tyrannen über den hinterhältigen Intriganten bis zum phrasendreschenden Volltrottel nach dem Grundsatz zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen. Darüber zu resonieren, sollte anderen überlassen bleiben. Es geht dann wohl eher um das Thema der Theatralisierung der Politik als einer möglicherweise zwingenden Konsequenz unserer Medien- und Inszenierungsgesellschaft, in der wir gemeinsam leben. Es geht um die Frage, degeneriert die Politik nicht zur Inszenierung? Und lieber Intendant, in Anknüpfung das, was Sie zu Eingang sagen, möchte ich sagen, wenn natürlich schon vor Monaten an mich die Anfrage gerichtet wurde, ob ich ausgerechnet heute zu diesem Thema rede, dann dokumentiert dies vor dem Hintergrund der Ereignisse von am Freitag im Deutschen Bundesrat ein erhebliches Maß an prophetischer Gabe. Das ist der ideale Tag für dieses Thema. Politik als Staatsschauspiel. War das nicht am Freitag so? Naja, der Freitag hat vielleicht auch Unterschiede gezeigt zwischen dem Theater und der Politik. Am Freitag gab es mindestens zwei Drehbücher, nicht eines. Und vielleicht besteht Politik manchmal auch in der Auseinandersetzung darüber, welches Drehbuch sich am Ende dann durchsetzt und nach welchem Drehbuch verfahren wird. Und es gibt ein zweites. Am Ende der Vorstellung im Theater steht der Denkanstoß, steht die Reflexion, steht die Emotion. Am Ende der Vorstellung in der Politik steht ein Gesetz, eine Rechtsverordnung, eine Entscheidung, mehr Geld oder weniger Geld für die Kultur, für die Bildung, für die Polizei, für den Bergbau. Also die Unmittelbarkeit der Veränderung der Wirklichkeit ist möglicherweise in der Politik etwas höher als im Theater, möglicherweise manchmal dann auch weniger nachhaltig. Politik, das ist also doch schon etwas anderes als Theater, aber trotzdem erhebt sich die Frage, wird in der Politik nicht Theater gespielt, oft Theater gespielt, viel Theater gespielt, dominiert die Inszenierung nicht den Inhalt, geht es nicht um vorgetäuschte Wirklichkeit statt Realität, da die Realität häufig nicht Medien und damit auch nicht wählerwirksam ist. Stimmt das, was Karl Hegemann in dem Schlingensief-Projekt die Theatralisierung der Politik oder die Chance des Scheiterns gesagt hat? Ich zitiere,
Kunst und Politik sind beides Produktionen von Illusionen, an die man glaubt. Deshalb will ich ein paar Sätze sagen, bevor wir in den Dialog kommen, zu der Frage, sind Politiker Schauspieler? Und zu der Frage, ist Politik Theater? Gilt auch für die Politik der Grundsatz, all business is show business. Ich gehe dabei aus von einer Grundthese. Diese Grundthese heißt, Politik steht vor einer doppelten Herausforderung. Politik steht vor der Herausforderung, auf der einen Seite die Wirklichkeit nach den eigenen Überzeugungen zu gestalten, die Wirklichkeit nach dem zu gestalten, was man selbst subjektiv als die Wahrheit, als das Richtige zu erkennen glaubt. Politik steht aber auch vor der Herausforderung, um diese Gestaltung durchführen zu können, Mehrheiten im demokratischen Prozess zu erringen oder zu erhalten. Und beide Herausforderungen sind nicht zwingend korrelierend, sie können auch einander widersprechen. Es kann ein Spannungsverhältnis entstehen, verkürzt gesagt ein Spannungsverhältnis zwischen Wahrheit und Mehrheit. Politik hat deshalb, wenn Sie es positiv formulieren wollen, das Ziel der Versöhnung von Wahrheit, dem, was man subjektiv als Wahrheit erachtet, und Mehrheit. Politik hat das Ziel, die Mehrheit von der subjektiven Wahrheit zu überzeugen. Um dieses zu erreichen, braucht sie Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit wird auch durch theatralische Darstellung erreicht. Sie können es auch negativ ausdrücken. Politik steht möglicherweise manchmal vor der Herausforderung, auf die Dokumentation von Wahrheit zu verzichten, um Mehrheit nicht zu gefährden. Und die Frage ist, ob und inwieweit ist dabei die Inszenierung von Politik, das Theater in der Politik, legitimes Mittel. Also, erste Frage, sind Politiker Schauspieler? Antwort, ja. Natürlich sind Politiker Schauspieler und diese Feststellung beinhaltet kein Werturteil. Denn die Tatsache, dass Politiker Schauspieler sind, sie kann positiv und negativ zugleich sein. Sie ist so lange positiv, wie es dem Politiker wie einem Schauspieler darum geht, Kontakt aufzunehmen zu seinem Publikum, den Wählerinnen und Wählern, um die Wünsche des Publikums zu erkennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Politik hat die Aufgabe, wie Martin Luther es gesagt hat, dem Volk aufs Maul zu schauen. Negativ wird diese Fähigkeit oder diese Forderung, sich auf das Publikum einzulassen, eigentlich erst in dem Moment, in dem der Politiker schauspielerische Elemente einsetzt, um von seinen Inhalten, um von seinen Überzeugungen abzulenken. Negativ wird die schauspielerische Tätigkeit des Politikers dann, wenn er jedem zum Gefallen sein will, ohne deutlich zu machen, wofür er wirklich einsteht. So richtig der Satz ist, dass Politik die Aufgabe hat, dem Volk aufs Maul zu schauen, so schlimm wäre es, wenn der Politiker seine Rolle darin sehen würde, dem Volk immer und überall nach dem Munde zu reden. Und es gibt natürlich auch da entscheidende Unterschiede zwischen Schauspielern und Politikern. Schauspieler spielen ihre Rolle. Politiker leben ihre Rolle. Wenn der Schauspieler von der Bühne abtritt, ist die Rolle zu Ende. Dann kann sich der Bösewicht in den liebenden Familienvater zurückverwandeln. Rollendistanz ist für den Schauspieler zwingend erforderlich. Politiker tritt nicht von der Bühne ab. Die Vorstellung endet nicht. Er kann sich das gleiche Maß an Rollendistanz nicht leisten. Ich glaube, dass Politiker dem, was die Soziologie den Basistyp nennt, nahe bleiben muss, wenn er dauerhaft glaubwürdig bleiben will. Der Basistyp, der authentische Mensch in seinen typischen Merkmalen, in seinem typischen Kern, der darf nicht verloren gehen.
Sonst geht Glaubwürdigkeit verloren. Gleichzeitig muss der Politiker aber auch in seinem Markt bestehen. Das ist der Wählermarkt, in dem er bestrebt ist, seine Marktanteile anzuhalten und auszubauen. Und damit bewegt der Politiker sich auf einem schmalen Grat. Auf dem Grat auf der einen Seite sich selber treu zu bleiben und auf der anderen Seite andere von sich zu überzeugen. Und natürlich kennt der Politiker, wenn er sich zu seinem Publikum begibt, die Erwartungshaltung des Publikums. Und natürlich weiß er, dass die Chance auf eine positive Resonanz zu dem, was er sagt, dann am höchsten ist, wenn er das sagt, was die Menschen, die vor ihm stehen, sitzen und ihm zuhören, wenn er das sagt, was diese Menschen hören wollen. Und deshalb ist die Versuchung mit Blick auf die Erweiterung der Marktanteile relativ hoch, das zu sagen, wovon man weiß, dass es gehört werden will. Das ist unterschiedlich. Es macht halt einen Unterschied, ob Sie vor der Arbeitsloseninitiative oder vor dem Lions Club sprechen. Es macht einen Unterschied, ob Sie vor den Arbeitgebern oder ob Sie vor den Arbeitnehmern sprechen. Es macht einen Unterschied, ob Sie vor der Bauernschaft oder dem Naturschutzbund reden. Also, jedem das Seine. Das wäre reines Schauspiel, wenn Politiker so verfahren. Wenn sie nicht so verfahren, haben Sie das Risiko, dass Sie alle enttäuschen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das mich ganz persönlich betrifft. Wenn Sie als Politiker das sagen, was Sie denken, kann es Ihnen passieren, dass Sie von allen ausgepfiffen werden. Beispiel. Wir haben die Debatte um die Zukunft des Bergbaus in unserem Land. Da gibt es die Bergleute, die sagen, Bergbau war und ist und soll immer bleiben. Und das ist verständlich, denn es ist ihre Existenzgrundlage und damit ernähren sie ihre Familien. Und dann haben sie die Bergbaubetroffenen, die sagen, der Bergbau führt dazu, dass mein mühsam erworbenes Eigentum bedroht wird, dass mein Haus schwere Schäden hinnimmt, möglicherweise zusammenkracht. Das muss morgen enden. Wenn sie dann sagen, wir wollen die Veranstaltung beenden, aber sozialverträglich, ohne betriebsbedingte Kündigungen, ohne Menschen ihre Arbeit wegzunehmen, wenn es keine andere Beschäftigungsmöglichkeit gibt, dann passiert ihnen das, was mir passiert. Wenn ich mit dieser Aussage zu den Barbara-Feiern fahre, werde ich ausgepfiffen, weil mir die Bergleute sagen, du hast kein Herz für die Bergleute. Und wenn ich mit der gleichen Aussage zur Lichterdemonstration auf der Brücke in Nalbach fahre, werde ich auch ausgepfiffen, weil mir dort die Bergbaubetroffenen sagen, du hast kein Herz für uns, die wir vom Bergbau in besonders schwieriger und harter Weise betroffen werden, wenn du diese Veranstaltung noch fortführen willst. Es gibt eine Lösung, das ist relativ einfach. Je abstrakter Sie Ihre Antwort formulieren, umso höher ist die Möglichkeit, dass jeder sich in dieser Antwort wiederfinden kann. Die Formulierung von der Sozialverträglichkeit der Lösung im Interesse aller Betroffener ist völlig unproblematisch und ermöglicht Ihnen, auf beiden Seiten Beifall zu erreichen. Aber irgendwann kommt der Praxistest, kommt der Tauglichkeitstest und dann wird sich zeigen, dass die Antwort, die man gegeben hat, niemanden befriedigt, in der Sache kein Problem löst und dann ist wieder mal ein Beitrag zur Politikverdrossenheit geleistet. Ich glaube, dass der Verzicht auf die Markierung dessen, was man als wahr erkannt zu haben glaubt, im Interesse der Erhaltung bestehender oder vermeintlicher Mehrheiten ein wesentlicher Quell für den Glaubwürdigkeitsverlust der Politik und für die Entstehung von Politikerverdrossenheit ist. Und vielleicht unterscheidet sich ja gute und schlechte Politik an der Frage, wie stark jemand in der Lage ist, auch im politischen Handeln sich zu seinem eigenen Basistyp zu bekennen. Vielleicht unterscheidet sich gute und schlechte Politik an der Frage der Authentizität. Sie müssen zwei Dinge vermeiden. Auf der einen Seite dürfen Sie nicht zum selbstgerechten, unnahbaren Politiker werden, der arrogant glaubt, im Besitz der Wahrheit zu sein und nicht diskursfähig ist. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch die Tendenz zum zynischen Populismus unterdrücken, die sehr schnell entstehen kann und die möglicherweise kurzfristig sogar zu Wahlerfolgen führt. Und deshalb glaube ich, dass es nicht generell negativ ist, wenn Politik auch wie gutes Schauspiel sich auf das Publikum einlässt, sich mit dem Publikum auseinandersetzt. Nur wenn das Schauspiel zum Selbstzweck und zum Ablenkungsmanöver wird, ist der schauspielende Politiker ein Beitrag zum Niedergang der politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland. Und damit komme ich zur zweiten Frage. Ist Politik Theater? Antwort: Ja, Politik ist Theater. Aber auch da sage ich, und das ist weder gut noch schlecht. Das ist gut, solange das politische Theater ein Beitrag dazu ist, Aufmerksamkeit zu erreichen für die vertretenen Inhalte und die vertretenen Konzepte. Es ist schlecht, wenn dadurch von den vertretenen Inhalten und den Konzepten abgelenkt werden soll. Ohne Theater werden Sie keine erfolgreiche Politik in dieser Gesellschaft gestalten können. Wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft. Und diese Kommunikationsgesellschaft folgt klaren Kategorien. Ich will sie zitieren, so wie sie der Kommunikationsphilosoph Wilhelm Fussel fusioniert hat. Erste Kategorie, erster Hauptsatz: Wer nicht kommuniziert wird, ist nicht. Und je mehr es kommuniziert wird, desto mehr ist es. Zweiter Hauptsatz: Alles, was kommuniziert wird, ist etwas wert. Und je mehr es kommuniziert wird, desto wertvoller ist es. Und dritter Hauptsatz, problematisch: Wer kommunizieren will, darf wenig informieren. Wenn das so ist, wenn es richtig ist, dass Sie in dieser Gesellschaft, und das ist so, auf Kommunikation angewiesen sind, dann müssen Sie natürlich auf Mittel zurückgreifen, die zu Kommunikation führen. Dann müssen Sie Nachrichten produzieren. Und ohne Theater keine Nachricht. Und je mehr Theater, umso größer die Chance, dass eine Nachricht entsteht. Dazu kommt der Lehrsatz, den man beurteilen kann, wie man will: Only bad news are good news. Je negativer das Theater ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass es öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Das müssen Sie wissen und damit müssen Sie umgehen. Und deshalb ist das klar, dass Politik auch Inszenierung entwickelt. Deshalb ist es klar, dass Sie mit Blick auf Ereignisse Drehbücher schreiben. Also, um auf den Freitag im Bundesrat zurückzukommen. Natürlich haben wir sind in dem Fall die meiner Partei angehörigen Ministerpräsidenten, in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zusammengesessen. Und natürlich haben wir über die Frage geredet, was passiert morgen? Und eben nicht nur über die Frage geredet, was passiert morgen in der Sache? Welche sachlichen Veränderungen können wir möglicherweise noch beim Zuwanderungsgesetz erreichen? Wir haben auch über die Frage geredet, was passiert bei der Abstimmung? Wie ist die Abstimmung zu werten? Was passiert, wenn bei einem bestimmten Abstimmungsverhalten eine bestimmte Reaktion des Bundestagspräsidenten eintritt? Und Sie wissen ja, es gab da, leichte Auseinandersetzungen, als vor dem Hintergrund einer unterschiedlichen Stimmabgabe eines einzelnen Bundeslandes, da sagte einer Ja und ein anderer Nein, dann der Bundestagspräsident nach mehrfachem Nachfragen erklärt hat, die Stimmen seien gültig als Ja zu werten, und zwar alle. Und es gab dann, also in der Zeitung stand Tumult, also wenn das schon Tumult war, weiß ich auch wieder nicht. Also von Tumult habe ich irgendwie andere Vorstellungen. Aber richtig ist, es gab ein Maß an Aufgeregtheit, das dem ehrwürdigen Gremium des Bundesrates, das ja bei seiner normalen Tätigkeit eher an die Muppet Show erinnert, durchaus ungewöhnlich und unangemessen war. Das war kein Zufall. Die dort geäußerte Empörung hinsichtlich der Feststellung des Bundestagspräsidenten entstand nicht spontan. Die Empörung haben wir verabredet. Und ich sage, das war Theater, aber es war legitimes Theater. Warum war es legitim? Weil die dort zum Ausdruck gebrachte Empörung einen ehrlichen Hintergrund hatte. Als wir hörten, allerdings in der Nacht vorher, dass die Absicht besteht, eine Entscheidung für gültig zu erklären, obwohl derjenige, der dieses zu tun hat, damit eindeutig gegen den Wortlaut der Verfassung verstößt. Obwohl er selbst zwei Tage vorher noch erklärte, ich werde die Stimmen als ungültig bewerten. Obwohl seine eigene Verwaltung ihm in einem Rechtsgutachten eindeutig dargelegt hatte, dass die Stimmen ungültig sind. Als wir hörten, dass er trotzdem, aus Gründen, die Sie kennen, die Stimmen als gültige Stimmen werten will, gab es Empörung. Da war ehrliche Empörung. Diese Empörung muss mitgeteilt werden. Die war in einem kleinen Zimmerchen in einer großen Parteizentrale, da war kein Journalist dabei. Also müssen Sie diese Empörung dokumentieren. Das haben wir dann gemacht. Und da kann man natürlich sagen, das ist Theater. Ja, das ist Theater. Aber es ist ein Theater, das in einer Kommunikationsgesellschaft unverzichtbar ist, um auf Sachverhalte hinzuweisen und die notwendige Aufmerksamkeit für diese Sachverhalte zu gestalten. Deshalb wird Politik auch in Zukunft etwas mit Theater zu tun haben. Und ich denke, solange dies getragen ist durch die dahinterstehenden Inhalte, ist dies auch nicht zu beanstanden. Zu beanstanden ist es dann, wenn dies zur Ablenkungsmaschinerie wird. Wenn Inszenierungen durchgeführt werden, um von anderen oder vielleicht sogar von fehlenden Inhalten, von fehlenden Konzepten abzulenken. Da ist dann notwendig, dass kritische Rückbindung erfolgt. Da ist dann notwendig, dass zurückgefragt wird, ob hier nicht der Versuch der Manipulation gemacht wird. Und möglicherweise kann diese Rückfrage die Politik selber nicht leisten. Da sind dann möglicherweise andere Institutionen, andere Einrichtungen gefordert, dieses zu tun. Gesellschaftliche Gruppierungen, Medien und am Ende die wichtigsten Rezipienten der Politik, nämlich die Wählerinnen und Wähler. Das mag nicht immer und das mag nicht optimal funktionieren. Aber ich bin an der Stelle einigermaßen optimistisch. Selbst optimal inszeniertes politisches Theater wird auf die Dauer vernünftige Inhalte nicht ersetzen können. Dessen sollte sich die Politik bewusst sein. Auch in der Politik gilt, und daran sollte man denken, wenn die Politik Theater veranstaltet. Und damit möchte ich schließen. Auf Dauer können Sie sogar in der Politik eine Schlaftablette nicht als Vitamintablette verkaufen. Vielen Dank.
Schließen Sie nicht Ihre Anzeigen zu Ihrem Dienst.